Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Christoph Heinemann, guten Abend. Freude und Entsetzen nach der ersten Runde der vorgezogenen Parlamentswahl in Frankreich. Am Morgen sagte Franziska Brandner, parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium von der Partei Bündnis 90 Die Grünen, über eine mögliche Regierungsbeteiligung des Rassemblement National.
Es wäre eine Harakiri-Fahrt für Europa, deswegen hoffe ich, dass jetzt auch alles passiert, um dieses Szenario zu verhindern. Aber ich möchte trotzdem auch sagen, es ist eben etwas, was wir weltweit sehen, dass liberale Demokraten unter Druck sind, von innen und außen, von autoritären Kräften und es am Ende auf die Demokraten gemeinsam ankommt, auch in Deutschland.
Wir berichten dazu ein Gespräch mit der Frankreich-Expertin Henriette Heimbach. Der oberste Gerichtshof der USA hat entschieden, dass bei Amtshandlungen der US-Präsidenten grundsätzlich ein Schutz gegen spätere Strafverfolgung besteht. Da freut sich Donald Trump. Und Umweltverbände fordern einen Verzicht auf Autobahnprojekte. Vor Mitternacht außerdem Auszüge aus der Presse vom Dienstag, die Inga Gebauer aus unserer Nachrichtenredaktion zusammengestellt hat. 33% Rassemblement National, 28% Neue Volksfront, das Lager des Präsidenten, 20%, das ist das Ergebnis des ersten Wahlgangs für die Nationalversammlung. Am kommenden Sonntag findet die entscheidende zweite Runde statt, in die die zwei oder drei Bestplatzierten in jedem Wahlkreis gegeneinander antreten werden. Unklar, welches Lager künftig den Regierungschef oder die Chefin stellen wird. Anke Schäfer.
Vor den Toren der Macht stehe der Rassemblement National von Marine Le Pen, so sagte es Premierminister Gabriel Attal gestern in Paris. Im ersten Wahlgang hat die Partei von Marine Le Pen rund 30% der Stimmen gewonnen. 12 Millionen Menschen haben den Rassemblement National gewählt, dreimal mehr als noch vor 2 Jahren. Nun dreht sich alles um den zweiten und entscheidenden Wahlgang, in dem in den Wahlkreisen die Stichwahlen stattfinden. Wolfgang Matz, früher Lektor des Karl-Hanser-Verlags und Autor des Buches Frankreich gegen Frankreich, beobachtet die Wahl und sagt:
Das ist im Augenblick in den nächsten 2 Tagen, also bis morgen in Paris, 24 Stunden am Tag, das Dauerthema. Denn bis morgen müssen die Kandidaturen offizialisiert werden.
Frage für das Lager von Präsident Macron und die Vereinte Linke, die Neue Volksfront, ist, wie verhindert werden kann, dass der Rassemblement National die absolute Mehrheit der Sitze in der Nationalversammlung erringt. In Frankreich gilt das Mehrheitswahlrecht und am kommenden Sonntag können sich all jene als Kandidaten aufstellen lassen in den Wahlkreisen, die mindestens 12,5% der Stimmen bekommen haben. Das kann dazu führen, dass 2, 3 oder auch 4 Kandidaten aufgestellt werden. Dies ist aber nicht sinnvoll, wenn die Kandidaten der Mitte und der Linken ihre Kräfte bündeln wollen, um den Sieg des Rassemblement National zu verhindern. Also sind Bündnisse wichtig. Die sind aber in der jetzigen Situation nicht leicht zu schmieden. Präsident Macron hatte im Wahlkampf die Linke immer als genauso gefährlich bezeichnet wie die Rechte. Und auch jetzt hat Finanz- und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire klar gesagt, es sei keine Option, der linkspopulistischen Partei La France Insoumise von Jean-Luc Mélenchon die Stimme zu geben. Man solle dies selbst dann nicht tun, falls es die einzige realistische Möglichkeit wäre, um einen Kandidaten des Rassemblement National zu verhindern. Denn die extreme Linke sei, Zitat, eine Gefahr für die Nation, so wie der RN eine Gefahr für die Republik sei. Wahlbeobachter Wolfgang Matz sieht das Problem darin, dass die Mitte nach dem ersten Wahlgang in Frankreich enorm geschwächt sei und beide Seiten, die Rechte und die Linke, von Extremen geprägt werden.
Sehr viele Hoffnungen sind gesetzt worden in den jungen Europaabgeordneten Raphael Glücksmann, dem Sohn des Philosophen, der ja praktisch die sozialdemokratische, sozialistische Partei von Mitterrand und dieser Tradition wiederbelebt hat. Aber er hat sich eben auf ein Wahlbündnis eingelassen mit dem linksradikalen Mélenchon-Partei. Und das nehmen ihm mögliche Wähler der linken Mitte massiv übel.
Der Rassemblement National feierte derweil seinen Sieg. Marine Le Pen sagte, die Franzosen hätten deutlich gemacht, dass sie nach 7 Jahren der Missachtung und der Zersetzung ein neues Kapitel aufschlagen wollten. Erste Proteste gab es gestern Abend in Paris. Die Linke Neue Volksfront hatte dazu aufgerufen. Auch in anderen französischen Städten gab es Proteste gegen einen möglichen Rechtsruck in Frankreich.
Anke Schäfer berichtete. Am Abend haben wir die Politikwissenschaftlerin Henriette Heimbach erreicht vom Deutsch-Französischen Zentrum Marc Bloch. Mit ihr habe ich das folgende Gespräch geführt. Frau Heimbach, Ist Emmanuel Macron seit gestern das, was man in der Politik als lahme Ente bezeichnet?
Gestern im ersten Wahlgang der französischen Wahlen hat sich einiges ereignet, was auch schon die Prognosen ja vorhergesagt haben. Das Rassemblement National, die rechtsextreme Partei in Frankreich, hat einen historischen Sieg eingefahren. Und zwar ist sie erstmals auf den ersten Platz bei den Parlamentswahlen gekommen. Und das ist für den Präsidenten Emmanuel Macron schon bereits eine herbe Niederlage. Und wenn es sich im zweiten Wahlgang bestätigen wird, dass die rechtsextreme Partei die Mehrheit bekommen wird, ist das für Macron, wird er ein sehr geschwächter Präsident werden. Wobei man muss vorsichtig sein, das französische Mehrheitsrecht erschwert Prognosen und jetzt zwischen den beiden Wahlgängen ist noch einiges möglich.
Genau. Mit welcher nächsten Regierung rechnen Sie?
Genau, wie bereits gesagt, das ist tatsächlich schwierig vorherzusagen, weil es gibt zwei Wahlgänge. Jetzt haben 2 bis 3 Wahlkandidaten pro Wahlkreis es geschafft, in die Stichwahl zu kommen, die am Sonntag ist. Es werden jetzt neue Bündnisse geschmiedet, Kandidaturen zurückgezogen und neue Wahlempfehlungen gemacht, sodass eine Prognose schwierig ist. Dennoch kann man ungefähr 2 Szenarien ausmachen für den kommenden Sonntag. Und das eine ist, dass der rechtsextreme Rassemblement National die absolute Mehrheit erhält in der Nationalversammlung, entweder allein oder mit einem Koalitionspartner. Zum Beispiel könnte man da an die Konservativen denken, Les Républicains, die ehemals große Volkspartei, die eine Koalition bilden könnte mit dem Rassemblement National. Wenn das so ist, dann ist Frankreich in einer Cohabitation, wie das heißt. Das heißt, der Präsident ist von einer Partei und die Regierung und der Premierminister stellt eine andere Partei. Und das ist tatsächlich eine schwierige Situation, da sehr tiefe Graben zwischeneinander verlaufen und es schwierig wird, gemeinsame Punkte zu finden. Das zweite Szenario ist das, was auch wahrscheinlich sein könnte, ist, dass es gar keine Mehrheit gibt für eine Partei und dass die 3 großen Blöcke, die sich jetzt schon herausbilden, also die Rechtsaußen, Mitte und das linke Bündnis, dass das weiter bestehen bleibt als große Blöcke und dass es sozusagen Projektmehrheiten geben wird, wie sich das auch der aktuelle Premierminister Attal wünscht.
Bleiben wir nochmal bei dem ersten Szenario. Das gab es ja 3-mal schon, 86, 93 und 97. Wie haben sich die bisherigen Kohabitationen auf die politische Handlungsfähigkeit Frankreichs ausgewirkt?
Es war vielfach so, dass wenig passiert ist, dass es eine Form des Stillstands gab, dass man dennoch auch in einigen Dingen vorangekommen ist, aber dass natürlich mit einer Kohabitation von verschiedenen Parteien nicht viel vorangehen konnte. Dennoch war es ein bisschen unterschiedlich zu dem jetzigen Szenario, weil es sich um demokratische Parteien gehandelt haben, die doch auch sich unter bestimmten Werten zusammenfinden konnten und da auch einige Projekte umsetzen konnten. Das wäre jetzt anders, weil der rechtsextreme Rassemblement National von Macron als eine Partei außerhalb des seiner Vorstellung der Demokratie, des demokratischen Systems gesehen wird.
Käme jetzt entweder die Rechte oder die Linke an die Macht, rechnen Sie dann damit, dass die nächste Regierung die mühsam erzielte Rentenreform, also diesen Renteneintritt mit 64 statt 62, wieder rückgängig machen würde?
Das linke Bündnis, die Neue Volksfront, hat gesagt, sie würde das rückgängig machen, wobei die Chancen für eine absolute Mehrheit da eher unwahrscheinlich sind, also eher schlecht stehen. Schaut man auf die rechtsextreme Partei, das war immer eine Forderung des Rassemblement National, dass man das rückgängig machen würde, aber jetzt im Wahlkampf sind sie da schon ein bisschen zurückgerudert, haben es eingeschränkt, dass es nur noch für Personen gilt, die unter 20 sind, dass die früher sozusagen mit 60 in Rente gehen können. Für die anderen, die später angefangen haben zu arbeiten, soll die Rente mit 62 bleiben. Also in einigen Punkten rudert der rechtsextreme Rassemblement National auch schon wieder zurück. Und genau.
Frau Heimbach, die EU-Kommission hat ein Defizitverfahren gegen Frankreich wegen der hohen Neuverschuldung auf den Weg gebracht. 5,3% statt der erlaubten 3%. Über welchen Spielraum verfügt überhaupt die nächste französische Regierung?
Wenn man davon von dem Szenario ausgeht, dass das Rassemblement National die Regierung stellen wird, haben sie bereits angekündigt, dass sie einen Kassensturz machen wollen. Also sie wollen sich genau anschauen, wofür wird Geld ausgegeben, wo kann man einsparen und dann gucken, wie es weitergeht. Generell ist der Spielraum relativ gering. Also es wird erwartet von Frankreich, dass es weiter Reformen macht. Also was Macron in der Vergangenheit an Reformen gemacht hat, wurde auch von den Märkten gutiert. Also man schaut jetzt genau, wie geht es weiter. Und es wurde ja auch schon eine Abstufung der Ratingagenturen von Frankreich vollzogen. Also das sind alles Alarmglocken und die
zukünftige Regierung muss genau aufpassen, wie sie damit umgeht und eigentlich die Reform vorantreiben. Aber das ist in dem aktuellen Kontext, wo es alles darauf hinzuläuft, dass wir eine politische Instabilität haben, wo wenig Handlungsfähigkeit besteht in der Kohabitation, ist das schwierig.
Hat gestern in Frankreich der Präsidentschaftswahlkampf für 2027 begonnen?
Ich denke, zu einem bestimmten Punkt ja. Also einige der Führungsfiguren der Parteien positionieren sich, zum Beispiel Edouard Philippe, der im Mittebündnis die Bewegung Horizon führt, hat sicherlich mit seiner Ankündigung, er seine Wähler sollen weder das linke Bündnis noch das rechte Bündnis unterstützen, auch schon Wahlkampf für 2027 gemacht. Also es ist immer im Fokus. Und auch Marine Le Pen, die ja jetzt nicht sich als Premierministerin sieht, sondern ihren Parteichef, der junge Jordan Bardella, vorschickt, hat auch einen längerfristigen Plan. Und dazu gehört, jetzt diese Regierungsmehrheit zu bekommen und dann später in 2027 selber als Präsidentin gewählt zu werden.
Mhm. Frau Heimbach, der russische Angriffskrieg, vielleicht bald Donald Trump im Weißen Haus, Frankreich mit möglicherweise instabiler Regierung. Worauf sollte sich Europa einstellen?
Das ist eine wichtige Frage, weil wir in Europa vor diesem Hintergrund dieser vielen verschiedenen Herausforderungen international und auch dem russischen Angriffskrieg vor den Toren Europas, ist die Handlungsfähigkeit Europas umso wichtiger. Aber wenn ein wichtiges Land wie Frankreich, das zweitgrößte Mitgliedsland in Europa, im Prinzip ausfällt, weil die Regierung, weil das Land nicht einheitlich auftreten kann in europapolitischen Fragen, weil es diese Kohabitation zum Beispiel gibt, der Präsident anders europapolitisch denkt als ein Premierminister wie Jordan Bardella, der eher europaskeptisch ist, dann fällt Frankreich im Prinzip aus. Also sehr geschwächt auf europäischer Ebene und es führt zu weniger Abstimmung, zu weniger Stabilität auch in Europa.
Henriette Heimbach vom deutsch-französischen Zentrum Marc Bloch. Frankreich ist Gründungsmitglied der Europäischen Gemeinschaft und zählt zu den Schwergewichten in der Union. Insofern schaut man in Brüssel und in den anderen europäischen Hauptstädten sehr genau auf die politische Entwicklung in Paris. Helga Schmidt.
Europastaats- und Regierungschefs halten sich noch zurück mit Reaktionen auf das Wahlergebnis in Frankreich. Das ist üblich. Man wartet auf das Endergebnis im zweiten Wahlgang. Die Parteipolitiker werden umso deutlicher. Macron ist gescheitert. Das erklärt der Vorsitzende der SPD-Europaabgeordneten René Repassi. Repassi kritisiert, dass die rechtsextreme Partei Rassemblement National nach dem ersten Wahlgang gestärkt ist. Macron habe das genaue Gegenteil erreichen wollen mit der Neuwahl. Der Erfolg der Le Pen-Partei wird Folgen für die Europäische Union haben, das sagt der SPD-Politiker Repassi voraus. Angesichts des Krieges in der Ukraine, der Klimagefahr und einer möglichen Rückkehr von Trump an die Spitze der Vereinigten Staaten sei ein starkes Europa nötig. Frankreich als zweitgrößtes Land der EU müsse im Lager der Demokratien bleiben. Kritik an Präsident Macron kommt auch von der renommierten europäischen Denkfabrik European Council on Foreign Relations. Macron hat sich nach Einschätzung der Wissenschaftler als unfähig erwiesen, vor der Wahl eine regierungsfähige Mehrheit aufzubauen und dafür die nötigen Kompromisse zu machen.
Helga Schmidt, Ungarn ist nach dem Index von Transparency International das korrupteste Mitgliedsland der Europäischen Union. Kein Wunder, wenn Pressefreiheit eingeschränkt und eine Regierung nichts unversucht lässt, um die Unabhängigkeit der Justiz zu beseitigen. Ungarn ist weitgehend abhängig von russischen Energielieferungen. Auch deshalb vertritt Regierungschef Viktor Orbán im Rat der Ministerinnen und Minister Moskauer Positionen. Ungarn hat heute die EU-Ratspräsidentschaft übernommen und Orbáns Fidesz-Partei möchte im Europäischen Parlament die beiden rechtesten Fraktionen noch rechts überholen. Caroline Born.
Make Europe great again. Mit diesem Motto hat Ungarn seine sechsmonatige EU-Ratspräsidentschaft überschrieben. Auch wenn Vertreter Ungarns in Brüssel die Parallelen zu Donald Trumps Wahlkampfslogan herunterspielen, Viktor Orbán lässt daran keinen Zweifel.
Make America great again. Make Europe great again.
Ruft der ungarische Ministerpräsident bei einer Konferenz rechtspopulistischer Politiker Anfang des Jahres in Budapest. Wie sich Orbán ein großartiges Europa vorstellt, hat er erst am Wochenende dargelegt. Zusammen mit der österreichischen FPÖ und der ANO-Partei aus Tschechien schließt der Fidesz-Politiker das Bündnis Patrioten für Europa, das weniger EU will, dafür mehr Macht für die Nationalstaaten. Dass Orbán dieses Bündnis einen Tag vor Beginn der ungarischen Ratspräsidentschaft verkündet hat, sei zynisch, so Ulf Brunbauer, Historiker von der Universität Regensburg im Deutschlandfunk.
Das hier ist ein Bündnis, das im Grunde genommen auf die Zerstörung der EU, so wie wir sie kennen, hinarbeitet. Viktor Orbán macht ja auch kein Geheimnis aus seiner Unterstützung für Donald Trump, auch ein expliziter Feind der Europäischen Union.
Noch ist offen, ob es für eine Fraktion im EU-Parlament reicht. Dafür brauchen die drei Rechtsaußenparteien noch Partner aus mindestens 4 verschiedenen EU-Mitgliedstaaten. Ob die AfD mitmacht, hat die Parteiführung zumindest nicht ausgeschlossen. Kurzfristig werde man sich aber nicht anschließen. Alles Weitere ließ Weidel offen. In der EU sucht Orbán schon länger nach Verbündeten. Sein Land baut er zu einer illiberalen Demokratie um. Neben engen Banden mit China kultiviert Orbán die Nähe zum russischen Präsidenten. Sein demonstrativer Handschlag mit Wladimir Putin sorgte in Brüssel für Ärger. Kann ein solches Land die EU-Mitgliedstaaten für die kommenden 6 Monate repräsentieren? Die Frage stellt sich noch dringlicher, weil gegen Ungarn ein sogenanntes Artikel-7-Verfahren läuft, weil es immer wieder gegen Grundwerte verstoßen hat. Belgiens scheidender Premierminister gibt seinem Kollegen einen ungewöhnlichen Rat mit auf den Weg.
The presidency does not mean that you're the boss of Europe. The presidency means that you're the one that has to make the compromise.
Die Präsidentschaft bedeutet nicht, so de Croo, dass man der Chef von Europa sei, sondern die Präsidentschaft bedeutet, dass Sie derjenige sind, der den Kompromiss machen müsse. Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg schließt sich an.
Wie jede Präsidentschaft ist auch die ungarische Präsidentschaft im Rahmen der Europäischen Union dazu aufgerufen, hier eigentlich diese Position eines neutralen Maklers einzunehmen, der versucht, Beschlüsse zustande zu bringen und nicht solche zu blockieren.
Als Bremser ist Orbán zuletzt in Brüssel aufgefallen. Als einer, der wichtige Beschlüsse wie die Sanktionen gegen Russland oder die Hilfe für die Ukraine blockiert oder zumindest abgeschwächt hat. Auch deshalb heißt es, soll sich die belgische Ratspräsidentschaft Ungarns Vorgänger bemüht haben, einige Themen noch abzuräumen, bevor Ungarn an der Reihe ist, wie den Beginn der Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine, aber auch Vorhaben beim Klimaschutz wie das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur, damit nicht 6 Monate lang Stillstand droht. Und so manch einer in Brüssel tröstet sich bereits damit, dass momentan keine wichtigen Gesetzesvorhaben anstehen, da die EU nach der Wahl noch mit Personalfragen beschäftigt ist.
Unsere Europakorrespondentin Caroline Born. Es läuft gerade gut für Donald Trump. Amtsinhaber Biden hat in der ersten Fernsehdiskussion vor der Präsidentschaftswahl einen verheerenden Eindruck hinterlassen. Und heute hat das oberste US-Gericht Trump eine teilweise Immunität gewährt. Der Supreme Court befand in seiner verkündeten Entscheidung, dass bei Amtshandlungen der US-Präsidenten grundsätzlich ein Schutz gegen spätere Strafverfolgung bestehe. Bei inoffiziellen Handlungen hingegen nicht. Claudia Sarre.
Für Ex-Präsident Trump war das Urteil des obersten Gerichts ein kolossaler Triumph. Ein Sieg für die Verfassung und die Demokratie, jubilierte er auf seinem Netzwerk Truth Social. Schon vorher freute sich der 78-Jährige in einem Podcast darüber, dass das Urteil größere Auswirkungen auf Joe Biden haben werde als auf ihn.
I think it has a bigger impact on Joe Biden than it has on me, actually.
Der Supreme Court hat geurteilt, dass US-Präsidenten vor Strafverfolgung geschützt sind, zumindest bei offiziellen Aufgaben. Keine Immunität gäbe es hingegen bei inoffiziellen Handlungen. Ob Trumps versuchte Wahlbeeinflussung nun eine offizielle oder eine inoffizielle Handlung war, soll ein niedrigeres Gericht klären. Damit wird es zunehmend unwahrscheinlich, dass Trump noch vor der Wahl vor Gericht gestellt wird. Auch seine Unterstützer, etwa der republikanische Senator J.D. Vance, feierten den Richterspruch. Dies könnte die Klage von Sonderermittler Jack Smith gegen den Präsidenten zerstören, schrieb Vance auf X. Smith ermittelt gegen Trump wegen versuchter Wahlbeeinflussung und wegen seiner Rolle beim Sturm aufs Kapitol am 6. Januar. Adam Kinzinger, Republikaner und scharfer Trump-Kritiker, kritisierte auf CNN die, wie er meint, komplette Entlastung, was die Vorfälle des 6. Januar angehe.
This is a complete exoneration of what we knew happened on January 6th.
Die Demokraten reagierten entrüstet auf die Einschätzung der obersten Richter. Der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, bezeichnete das Urteil auf der Plattform X als schändliche Entscheidung, die es dem ehemaligen Präsidenten erlaube, die Demokratie zu schwächen, indem er das Gesetz breche. Harris Dunn war als Polizist bei der Kapitolerstürmung am 6. Januar selbst im Einsatz. Er kann kaum glauben, dass die Richter Trump eine Teilimmunität gewähren. Vor der Presse sagte er:
Donald Trump ist
immer noch die größte Bedrohung für unsere Demokratie. Das war gestern so und ist heute nach diesem Urteil umso mehr der Fall. Harris Dunn, der für den Kongress im US-Bundesstaat Maryland kandidiert, ist davon überzeugt, dass Trump seine Anhänger damals zum Sturm aufs Kapitol angestachelt hat. Wir brauchen keine neuen Richter, um mir zu sagen, dass Donald Trump für die Vorgänge am 6. Januar verantwortlich war. Ich war dort. Die Leute, die uns damals angegriffen haben, haben uns in Trumps Namen und auf seine Anweisung hin angegriffen. Juristen sind von dem differenzierten Urteil nicht überrascht. Der ehemalige US-Justizminister Alberto González sagte auf CNBC: Ein Präsident muss die schwierigsten Entscheidungen treffen. Er muss die Flexibilität, die Macht und die Autorität haben, um harte Entscheidungen zu treffen. Solange er in offizieller Funktion handelt, sollte er geschützt sein vor Strafverfolgung. Bis das nächste Gericht geklärt hat, wie der Spruch konkret auf den Fall Trump anzuwenden ist, können Monate vergehen. Dadurch wird sich der Prozessbeginn gegen Trump mit großer Wahrscheinlichkeit bis nach der Wahl im November verzögern. Damit ist eine mögliche Verurteilung Trumps vor der Wahl vom Tisch. Hinterher könnte er sich im Falle eines Wahlsiegs selbst begnadigen.
Claudia Sache. Aktuelles in Kürze im Deutschlandfunk. Der AfD-Politiker Höcke ist abermals wegen eines Nazispruchs verurteilt worden. Henry Bernhard.
130 Tagessätze, a 130 Euro, das sind 16.900 Euro Strafe für Björn Höcke. Er hatte die Parole »Alles für Deutschland« erstmals in Magdeburg im Jahr 2021 verwendet. Als er sie 2023 in Gera auf einer AfD-Veranstaltung wiederholte, stand er dafür schon unter Anklage. Er konnte sich also nicht damit herausreden, dass er von der Strafbarkeit nichts wusste, so das Gericht. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer eine Freiheitsstrafe auf Bewährung gefordert und den temporären Entzug des Rechts, öffentliche Ämter zu bekleiden und sich wählen zu lassen. Dem ist das Gericht nicht gefolgt. Höcke habe aber vorsätzlich gehandelt, führte die Kammer in ihrem Urteil aus. Höcke wie auch seine Verteidigung hatten im Verfahren eindringlich versucht nachzuweisen, dass die Parole »Alles für Deutschland« für die SA nicht besonders maßgeblich gewesen sei. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Höcke hat in seinem Schlusswort schon angekündigt, in Revision gehen zu wollen. Ebenso wie nach dem ersten Urteil in ähnlicher Sache.
Der Bayerische Verfassungsschutz darf die AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall beobachten. Julia Kammler.
In den tausenden Belegen und Aktenseiten, die der Verfassungsschutz dem Gericht vorlegte, finden sich Posts in Social Media, Äußerungen auf Veranstaltungen und in internen Chatgruppen, die laut Gericht derart gewichtig sind, dass sie eine Beobachtung rechtfertigen. Darin werde gegen die Menschenwürde von Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen muslimischen Glaubens verstoßen, sowie gegen das Demokratieprinzip. Teils hochrangige Vertreter der AfD würden Bedrohungsszenarien eines Austauschs der Bevölkerung zeichnen, Menschen muslimischen Glaubens würden pauschal verdächtigt, die Scharia einführen zu wollen. Man könne nicht mehr von verbalen Entgleisungen Einzelner sprechen. Das Verwaltungsgericht München hatte zunächst 9 Verhandlungstage angesetzt, brauchte aber nur 3, auch weil die AfD ihre Prozesstaktik änderte und nicht, wie ursprünglich angekündigt, hunderte Beweisanträge gestellt hat. Seit Juni 2022 wird die AfD bundesweit vom Landesamt für Verfassungsschutz beobachtet. Dagegen hatte die bayerische AfD vor dem Verwaltungsgericht München geklagt. Ein entsprechender Eilantrag scheiterte in zwei Instanzen. Das Urteil heute ist noch nicht rechtskräftig. AfD-Landeschef Stefan Protschka kündigte bereits während des Verfahrens an, in Berufung gehen zu wollen.
Das völkerrechtswidrig kriegführende Russland übernimmt den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat. Charlotte Voss.
Der russische UN-Botschafter Wassily Nebenzia stellte das Programm vor und betonte, Gaza bleibe das bestimmende Thema. Außerdem erwähnte er unter anderem Haiti, Jemen, aber kein Termin zur Ukraine. Darauf angesprochen erklärte er, man habe sich dagegen entschieden, aber andere Mitglieder könnten eine Sitzung dazu beantragen. Was den Ukraine-Krieg angeht, sitzt Russland als Vetomacht am Tisch des Sicherheitsrates, aber auch als Aggressor. In der Praxis führt das dazu, dass das mächtigste UN-Gremium in puncto Ukraine nahezu handlungsunfähig ist. Ab Mitte Juli wird die russische Handschrift im Programm des Rates sichtbar. Am 16. Juli gibt es eine offene Debatte zum Thema multilaterale Zusammenarbeit im Interesse einer gerechteren, demokratischeren und nachhaltigeren Weltordnung. Es geht um Weltfrieden und internationale Sicherheit. Aus Sicht der Russen, die sich nicht als Ukraine-Aggressor sehen, gibt es hier keine Widersprüche. Einen Tag später steht turnusmäßig eine Debatte zum Nahostkonflikt an. Zu diesen beiden Terminen wird der russische Außenminister Sergei Lavrov in New York erwartet. Eine weitere von Russland angesetzte Debatte befasst sich mit der Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und regionalen Organisationen. Der Vorsitzende gilt als Gesicht und Sprecher des UN-Gremiums. Er kann Konfliktparteien zur Zurückhaltung auffordern und er vertritt das Gremium gegenüber anderen Organen und Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen.
Mauretaniens Staatschef Ghazouani ist in der Präsidentschaftswahl im Amt bestätigt worden. Dunia Sadaki.
Laut der Wahlbehörde haben gut 56% der Wähler ihre Stimmen für den Amtsinhaber abgegeben. Sein Hauptkonkurrent, der Anti-Sklaverei-Aktivist Biram Da'abid, erhielt demnach gut 22% der Stimmen. Bereits am Wochenende hatte dieser erklärt, das Wahlergebnis nicht anerkennen zu wollen. Es sei von den Machthabern manipuliert worden. Am Sonntagabend verbrannten seine Anhänger Reifen und Mülltonnen in einigen Vierteln der Hauptstadt Nouakchott. Seitdem haben Sicherheitskräfte sein Wahlkampfhauptquartier abgeriegelt. Der 67-jährige Präsident Ghazouani wird nach der Wahl seine zweite Amtszeit antreten. Er gilt als Stabilitätsfaktor. Seit 2011 hat es keine dschihadistischen Angriffe mehr gegeben, im Gegensatz zu Nachbarstaaten in der Sahelzone, die akut von Extremisten bedroht werden. Mauretanien ist aufgrund seiner Nähe zu den Kanarischen Inseln zu einer der wichtigsten Fluchtrouten für Menschen südlich der Sahara Richtung Europa geworden. Erst im Frühjahr hatte Mauretanien von der EU 200 Millionen Euro bekommen, rund ein Viertel davon zur Kontrolle irregulärer Migration. Auch im Land wollen gerade viele junge Menschen weg. Mehr als 70% der Bevölkerung sind unter 35 Jahren. Wegen der neu entdeckten Gasvorkommnisse verspricht man sich aber ein deutliches Wirtschaftswachstum in den kommenden Jahren.
Wir kommen zur Börse. An der Wall Street hat der Dow Jones leicht zugelegt, plus 0,1% auf 39.169 Punkte. Der technologielastige Nasdaq plus 0,8% auf 17.879 Zähler und der breit gefasste S&P 500 plus 0,3% auf 5.475 Punkte. Der DAX schloss mit einem Plus ebenfalls von 0,3% bei 18.290 und der MDAX der mittelgroßen Börsentitel gewann 0,27% auf 25.244 Zähler. Bianca von der Au.
An den europäischen Börsen hat die Furcht vor einem radikalen Politikwechsel in Frankreich nach der ersten Wahlrunde abgenommen. Der Rassemblement National hat in Frankreich zwar die erste Runde der Parlamentswahl klar gewonnen, aber die absolute Mehrheit verfehlt, konstatierte Jochen Stanzl, Analyst beim Broker CMC Markets. Der befürchtete Erdrutschsieg sei damit ausgeblieben. Die Erleichterung über den Wahlausgang sorgte vor allem an der Pariser Börse für Rückenwind. Mit einem Plus von zeitweise knapp 3% eilte der französische Leitindex CAC 40 seinen europäischen Pendants davon. Der DAX zog in der Spitze um 1,2% an, bevor er einen Teil der Gewinne wieder abgab und mit einem Plus von 0,3% bei 18.290 Punkten aus dem Handel ging. Die Ankündigung von Neuwahlen durch Präsident Macron hatte französischen Vermögenswerten vergangenen Monat einen Schlag versetzt und an den Finanzmärkten für Wirbel gesorgt. Bedenken über die Haushaltsdisziplin Frankreichs unter einer neuen Regierung ließen den französischen Leitindex am Freitag auf den niedrigsten Schlussstand seit mehr als 5 Monaten fallen. Zu den größten Gewinnern nach der ersten Wahlrunde gehörten französische Banken. Die Titel der 3 größten Kreditinstitute des Landes, BNP Paribas, Crédit Agricole und Société Générale, kletterten in der Spitze um mehr als 5% nach oben.
Bianca von der Au. Eine Allianz aus Verbänden fordert die Bundesregierung auf, den Neubau von Autobahnprojekten zu stoppen. Begründet wird dies mit milliardenschweren Mehrkosten und Umweltzielen. Steffen Wurzel.
Die Kosten für Planung und Neubau von Autobahnen laufen völlig aus dem Ruder, warnt das Verbändebündnis. Die Gewerkschaft Verdi, der Automobilclub ACE, die Klimaallianz Deutschland und der Naturschutzlobbyverband BUND rechnen vor, wenn auf neue Autobahnen verzichtet würde, dann ließen sich in den nächsten Jahren 20 Milliarden Euro sparen. Geld, das dringend gebraucht würde für den Ausbau der Bahn und für die Sanierung bestehender Straßen, argumentiert Jens Hilgenberg vom BUND.
Das heißt ja auch nicht, dass wir nicht dafür sind, dass die Autobahnen, die wir haben, in Schuss gebracht werden. Das ist ja ein ganz primäres Problem. Wenn wir jetzt weiter neue Autobahnen bauen, dann kostet das so viel Geld, dass das Geld nicht dafür da ist, was wir eigentlich bräuchten, nämlich eine Renovierung der 11.000 maroden Brücken an und über Autobahnen und Bundesstraßen.
Vor allem beim Güterverkehr brauche es eine Wende, weg von der Straße, rauf auf die Schiene. Und deswegen brauche es mehr Geld für die Bahninfrastruktur, statt in neue Autobahnen zu investieren, argumentiert das Verbändebündnis. Es beruft sich auf eine Studie des Forums Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft. Demnach werden bisher geplante Straßenneubauprojekte viel teurer als gedacht, weil sie auf veralteten Kostenannahmen beruhten. Jens Hilgenberg vom BUND.
Wir haben ja nicht nur das Problem, dass Fernstraßen gebaut werden. Wir haben das Problem, dass viele Fernstraßen, die wahrscheinlich nie gebaut werden, massiv geplant werden. Also viel Geld fließt jetzt auch ständig in Planungen von Autobahnen, von denen nicht sicher ist, dass sie jemals gebaut werden.
Das Bundesverkehrsministerium wollte sich konkret nicht äußern zum Vorstoß des Verbändebündnisses. Sprecher Bastian Pauli schloss am Mittag allerdings nicht aus, dass die Bundesregierung Autobahnneubauprojekte auch streichen könne. Das, was an neuen Straßen geplant sei, könne sich schließlich auch verändern.
Jeder Bedarfsplan muss nach 5 Jahren überprüft werden. Stimmt der Bedarf noch, sage ich jetzt mal salopp. Und da werden allerdings jetzt keine Einzelprojekte überprüft, sondern da wird die Gesamtbetrachtung angestellt.
In erster Linie werden Straßen saniert und ertüchtigt. Und Neubauprojekte gibt es in der Tat nur noch sehr, sehr wenige in ganz Deutschland.
Bernd Reuter, verkehrspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Er sagte zu den Forderungen des Verbändebündnisses dem Deutschlandfunk, wenn bestehende Autobahnen saniert werden in Deutschland, dann solle man das auch nutzen können, um die Kapazitäten auszubauen. Reuter verweist auf die A8 im Süden von Bayern.
Natürlich ist es nachvollziehbar, eine der stauanfälligsten Strecken in diesem Land, dass wenn diese Strecke saniert wird, es auch, ich sag mal, einen Ausbau von 4 auf 6 Streifen gibt. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Zur Modernisierung des Schienennetzes hat sich am Wochenende auch Bundesfinanzminister Christian Lindner geäußert. Das Ganze kostet Dutzende Milliarden Euro, sagte der FDP-Politiker der Welt am Sonntag. Lindner schloss nicht aus, dass als Folge auch das sogenannte Deutschland-Ticket teurer werden könnte. Bisher kostet das bundesweit gültige Nahverkehrs-Flatrate-Ticket 49 Euro im Monat. Auch der verkehrspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Bernd Reuter schloss im Gespräch mit dem Deutschlandfunk nicht aus, dass das Deutschlandticket nächstes Jahr teurer wird.
Also wir machen ja jetzt eine Evaluierung und da muss man mal auch kritisch hinterfragen, was ist ein realistischer Preis zukünftig für dieses Ticket.
Steffen Wurzel berichtete, die EU-Kommission verstärkt ihren Druck auf den Facebook-Mutterkonzern Meta. Das Bezahlmodell verstoße gegen EU-Wettbewerbsregeln. Meta soll jetzt nachbessern oder könnte bestraft werden. Katrin Schmidt.
Nutzerinnen und Nutzer von Facebook, Instagram und Co. können sich derzeit nur zwischen zwei Optionen entscheiden. Entweder sie nehmen die kostenfreie Version und dafür in Kauf, dass der Meta-Konzern Datenberge anhäuft, diese über alle Plattformen hinweg verknüpft und deshalb sehr stark personalisierte Werbung ausspielt. Oder sie wählen eine werbefreie Version der jeweiligen Plattform gegen eine Abogebühr von derzeit rund 10 bis 13 Euro im Monat. Das sei nicht die Wahlfreiheit, die europäischen Spielregeln vorsehen, kritisiert nun die EU-Kommission. Sie verlangt mindestens eine weitere Option, kostenfrei, die weniger persönliche Daten verwendet, ansonsten aber fast gleichwertig ist. User in der EU müssten die Möglichkeit haben, dem Umfang der Nutzung ihrer persönlichen Daten frei zuzustimmen. Der US-Konzern Meta weist die Vorwürfe zurück. Das Bezahlmodell stehe voll im Einklang mit dem EU-Gesetz über digitale Märkte. Die EU-Kommission wiederum betonte, dass ihre Untersuchungen noch nicht abgeschlossen seien. Bliebe sie aber bis März 2025 bei ihrer Kritik, drohen Meta Strafen in Höhe von bis zu 10% des weltweiten Jahresumsatzes. Gemessen am vergangenen Jahr entspräche das einer Strafe von rund 12,5 Milliarden Euro.
Mit Jessica Stormberg aus unserer Sportredaktion.
Ja, erst gab es Tränen bei Ronaldo im portugiesischen Team, weil der 39-Jährige einen Foul-Elfmeter nicht verwandeln konnte in der 105. Minute, also in der Verlängerung. Da hatte er die Möglichkeit, einen Foul-Elfmeter zu verwandeln. Aber der slowenische Torhüter Jan Oblak hielt den Schuss von Ronaldo und der musste danach um Fassung ringen. Aber jetzt hat er wohl Tränen der Freude, denn das Spiel ging ins Elfmeterschießen. Und da hat Ronaldo dann getroffen als erster Schützer und seine Kollegen ebenso. Aber die slowenischen Torschützen, die konnten nicht einen einzigen Elfmeter verwandeln. Und so steht also Portugal im Viertelfinale. Wir warten noch auf den Spielbericht. Und wie ich jetzt gerade aus der Regie höre, liegt er jetzt in dieser Sekunde vor.
Das Elfmeterschießen musste her und in dem hatten die Portugiesen den besseren Torhüter und den Slowenen versagten die Nerven. Diego Costa hat 3 Elfmeter gehalten und Bernardo Silva für Portugal den entscheidenden verwandelt. Riesenjubel bei den Portugiesen nach einem faden Fußballspiel. Cristiano Ronaldo hatte nach 105 Minuten, also in der Verlängerung, die Chance per Foul-Elfmeter, hat diese vergeben. Benjamin Šeško nach 115 Minuten allein auf das portugiesische Tor zu. Diego Costa hat gehalten. Dann musste das Elfmeterschießen entscheiden. Der portugiesische Torhüter und Bernardo Silva können sich feiern lassen. Portugal hat das Viertelfinale der Europameisterschaft erreicht, spielt dort am Freitag in Hamburg gegen Frankreich.
Und das war der Bericht von Martina Knief aus Frankfurt. Zuvor hatte es auch im Spiel Frankreich gegen Belgien lange gedauert, bis das einzige Tor in dieser Partie fiel. Luise Kropf berichtet.
Mit dem 20. Schuss aufs Tor ging der Ball endlich rein. Kolo Muani schoss mit dem rechten Fuß in Richtung Tor. Das Knie vom belgischen Innenverteidiger Vertonghen fälschte unhaltbar ab und es stand in der 85. Minute 1:0. Was für eine Erlösung. Trainer Didier Deschamps war nach dem Spiel zufrieden, denn Frankreich ist eine Runde weiter.
Es war ein gutes Spiel gegen eine starke Mannschaft. Es hat ein bisschen gedauert, aber wir hatten viele Chancen, auch wenn nicht alle Schüsse aufs Tor gekommen sind. Die Chancen waren trotzdem da und jetzt sind wir im Viertelfinale. Und darüber freuen wir uns.
Restlos überzeugen konnte Frankreich allerdings wieder nicht. Es bleiben Restzweifel und auch die Kritiker um den französischen Trainer werden nicht komplett verstummt sein. Das Viertelfinale spielt Frankreich dann am Freitag in Hamburg. Für die belgische Nationalmannschaft um Trainer Domenico Tedesco geht es nach Hause. Und das mal wieder früh bei einem großen Fußballturnier.
Ja, die belgischen Fans trauern, die französischen freuen sich. Inwieweit sich das am Spielort Düsseldorf und der Innenstadt bemerkbar machte, das habe ich meinen Kollegen Tommy Wieler kurz vor der Sendung gefragt, der das Spiel im Düsseldorfer Stadion verfolgt hat.
Ja, den ein oder anderen Franzosen bzw. Französin, Familien habe ich hier natürlich schon gesehen, die natürlich glücklich sind über diesen knappen Erfolg gegen die Belgier. Aber so richtig viele sieht man hier nicht mehr in der Düsseldorfer Innenstadt. Ich habe das Gefühl, dass viele direkt nach dem Abpfiff dann Richtung Hauptbahnhof gefahren sind bzw. Richtung Flughafen. Natürlich der ein oder andere, der hier noch anzufinden ist, genauso wie es auch noch ein paar Belgier gibt hier im Stadtbild. Aber es ist ruhig geworden in Düsseldorf. Insgesamt hat sich das hier doch weitestgehend aufgelöst.
Es war ja das letzte Spiel am Standort Düsseldorf. Wie ist das denn vom Publikum her angenommen worden?
Es waren 50.000 Zuschauer ungefähr hier im Düsseldorfer Stadion. Es waren wohl etwas mehr belgische Fans. Das war auch schon vor dem Anpfiff deutlich zu sehen hier in der Düsseldorfer Innenstadt. Es war insgesamt ein friedliches, ein freundschaftliches Fußballfest. Ich habe keinerlei Auseinandersetzungen gesehen, wie ich sie teilweise schon an anderen Spielorten gesehen habe. Zum Beispiel am letzten Montag beim Spiel zwischen Kroatien und Italien in Leipzig. Also hier insgesamt eine gute Atmosphäre. Viele Belgier natürlich hier auch aus den Grenzregionen, aus der Stadt Olpen. Ich kam mit einem Fan direkt vor mir ins Gespräch, die ihre Mannschaft unterstützt haben, die Franzosen, die auch zum Teil hier wohnen bzw. angereist waren, dann mit dem Auto, der Bahn oder mit dem Flugzeug. Also alles in allem ein wirklich rundum gelungenes 5. Achtelfinale, was die Atmosphäre hier anging in Düsseldorf, hat sich gelohnt. Man konnte gern zusehen, es war ein spannendes Spiel. Es war zwar letztendlich nur ein Tor, was wir erlebt haben, aber trotzdem unter dem Strich würde ich sagen, ein spannender Kick, den die Franzosen mit dem größeren Potenzial am Ende mit 1:0 gewonnen haben.
Erzählte mein Kollege Tommy Wheeler in Düsseldorf, bevor er dann in den Zug wieder zurück nach Berlin stieg. Die deutsche Mannschaft weiß seit gestern Abend, dass sie es im Viertelfinale mit dem großen Favoriten Spanien zu tun bekommt, am Freitag 18 Uhr in Stuttgart. Wie sich das Team gedanklich auf diesen Gegner einstellt, dazu sagt Außenverteidiger David Raum.
Ich glaube, wir wissen, was wir können. Wir sind selbstbewusst und wir probieren es ja andersrum, dass die Spanier vielleicht ein bisschen Angst vor uns haben. Das wäre nicht schlecht.
Ja, das wäre nicht schlecht. Nicht nur für die deutsche Mannschaft ist das eine Heim-Europameisterschaft. Auch für die türkische Mannschaft fühlt es sich so an, wegen der vielen türkeistämmigen Bürgerinnen und Bürger im Land. Die sind allerdings nicht so glücklich darüber, oder viele sind nicht glücklich darüber, dass ausgerechnet das Achtelfinalspiel zwischen Österreich und der Türkei morgen Abend um 21 Uhr in Leipzig das einzige Achtelfinalspiel ist, das nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein wird. Hüseyin Topel über die Enttäuschung der türkischen Fans in Deutschland.
Die Fußball-EM in Deutschland zieht die Fans in ihren Bann. Auch die rund 3 Millionen in Deutschland lebenden Türkeistämmigen freuen sich über die Leistungen ihrer Mannschaft. Die türkische Nationalmannschaft genießt hier eine Art Heimvorteil. Im Achtelfinale treffen die Türken auf Österreich. Das Spiel wird nicht im deutschen Free TV zu sehen sein.
Also Deutschland ist ja sozusagen Gastgeber und dann erwarte ich auch, dass ich hier alle Spiele gucken kann, auch Türkei-Spiele.
Elif aus Köln ist wie viele Türkeistämmige in Deutschland enttäuscht. Schließlich zahlten auch die Deutsch-Türken wie alle anderen Bürgerinnen und Bürger den Rundfunkbeitrag.
Wenn die wollten, könnten die das zeigen. Die zeigen ja sonst auch alle anderen Spiele. Warum scheitert das jetzt bei einem Türkei-Spiel?
Doch so einfach ist das nicht. Den Zuschlag für die Übertragungen erteilte die UEFA in Deutschland dem privaten Sender Magenta TV. Der Streaming-Anbieter vergibt Sublizenzen für die Spiele an die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF sowie an RTL und kann auswählen, welches Spiel im Bezahlbereich bleibt. Magenta hat sich für die Partie Türkei-Österreich entschieden. Die ARD-Sportschau könne aus Gründen der vertraglich vereinbarten Vertraulichkeit die Thematik nicht weiter kommentieren. Immerhin wird die ARD das Achtelfinale der Türken als Vollreportage im Audiostream anbieten. Und auch das türkische Fernsehen ist für die Deutsch-Türken eigentlich keine Option. Die Rechte für die Ausstrahlung in der Türkei hat zwar der kostenfreie türkische Staatssender TRT, doch mit Anpfiff wird der Sender in Deutschland verschlüsselt. Ekrem ist Deutsch-Türke und führt ein Restaurant in Düsseldorf. Von der ganzen Situation lässt er sich nicht weiter stören.
Deshalb ist es mir grundsätzlich auch egal, ob Magenta jetzt ein Abo haben möchte oder irgendwie Türkei-Spiele nicht im Free-TV gezeigt wird. Irgendwie wird man schon finden, dass man die Türkei-Spiele sich anschaut. Vielleicht auch im Public Viewing. Und so einen Spaß werden wir so oder so haben.
Aber was macht das mit der türkischen Community in Deutschland? Sie fühle sich in solchen Situationen weniger wertgeschätzt, sagt Politikwissenschaftler Hüseyin Çiçek von der Universität Bonn. Die türkische Community hat den Anspruch, die Spiele der türkischen Mannschaft ebenfalls im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Da es aber viele Möglichkeiten gibt, die Spiele zu sehen, ob über Streams in Sportbars oder Kneipen, sollte das nicht so skandalisiert werden, sagt Politikwissenschaftler Çiçek, damit es nicht so hochkocht, zumal auch aus der rechtspopulistischen Ecke provoziert werde.
Und gleichzeitig wird das Thema natürlich auch von der AfD oder anderen rechtspopulistischen Parteien aufgegriffen und den türkischen Community oder der Türken wird untergejubelt, dass sie sich sowieso in Deutschland nicht integriert haben oder nicht integrieren können. Das heißt also, das ganze emotionale Feld wird von unterschiedlichsten Richtungen bedient.
Das Spiel Österreich gegen die Türkei morgen Abend 21 Uhr wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein. Die türkischen Fans sind deswegen enttäuscht, Hüseyin Topel berichtete. Und zuvor treffen morgen Rumänien und die Niederlande in München aufeinander. Das Spiel beginnt um 18 Uhr. Ja, der heutige Tag also endet mit einem Elfmeterschießen. Das erste Elfmeterschießen bei dieser EM. Portugal schlägt Slowenien dabei 3:0 und zuvor Frankreich gegen Belgien 1:0. Und die Europäische Fußballunion UEFA hat auch noch ein Disziplinarverfahren gegen den englischen Nationalspieler Jude Bellingham eingeleitet.
Jessica Stomberg aus unserer Sportredaktion und Inga Gebauer aus unserer Nachrichtenredaktion hat folgende Auszüge aus der Presse vom Dienstag zusammengestellt, gesprochen von Anja Jatzeschan.
Zentrales Thema der Zeitungskommentare von morgen ist das Ergebnis der ersten Runde der Parlamentswahlen in Frankreich und insbesondere der Erfolg des rechtspopulistischen Rassemblement National unter Marine Le Pen. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle an der Saale hält fest, Le Pen steht nun vor den Toren der Macht. Mit einer deutlichen Mehrheit für ihren Rassemblement National bei der Stichwahl am nächsten Sonntag könnte sie eine Rechtsaußenregierung bilden und dann ihr europafeindliches Programm umsetzen. Geöffnet hat ihr den Weg dorthin ausgerechnet Präsident Macron. Nach der Niederlage seiner Partei bei den Europawahlen setzte der Pokerspieler alles auf eine Karte und verlor. Die Rheinische Post aus Düsseldorf formuliert es so: Macron hat sich für ein russisch Roulette entschieden, um alle Aufmerksamkeit auf den eigenen Mut zu lenken und erst hinterher entdeckt, dass in allen Trommellagern des Revolvers eine Kugel steckt, er sich also nur selbst abschießen kann. Die Tageszeitung Taz ist überzeugt, der politische Sieg der extremen Rechten ist eine logische Folge ihrer Banalisierung. Ihre Ideen haben sich längst festgesetzt in vielen Köpfen. Was noch vor wenigen Jahren schockiert hätte, wird fast beiläufig in Talkshows wiederholt, ohne Reaktionen auszulösen. Die Frankfurter Rundschau meint zu Macrons politischen Zukunftsaussichten. Im schlimmsten Fall wird ihn künftig eine vom ausländerfeindlichen und antieuropäischen RN geführte Regierung Knüppel zwischen die Beine werfen. Im besten Fall bekommt er eine schwache Kompromissregierung. Beide Lösungen würden für Frankreich Stillstand bedeuten und die große Nation zum unsicheren Partner in Europa machen. Der Reutlinger Generalanzeiger ergänzt, will Macron nicht zum Steigbügelhalter von Le Pen werden, kann er sich kaum einer Kooperation mit dem Linksbündnis verweigern. Angesichts leerer Staatskassen dürfte es den Linken schwerfallen, mit Rentengeschenken und der Stärkung des Sozialstaates an Zustimmung zu gewinnen. Es bleibt also die Hoffnung, dass enttäuschte Wähler bis zur nächsten Präsidentschaftswahl in 3 Jahren zu den Liberalen zurückkehren. Nun zum Urteil gegen den Thüringer AfD-Chef Höcke. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt dazu: Man sieht sich als Opfer, will aber auch nicht als Nazi dastehen. Das wird auch im Umgang mit Höcke deutlich, der nun zum zweiten Mal wegen des Verwendens der nur sehr eingeweihten bekannten SA-Parole zu einer Geldstrafe verurteilt worden ist. Die Neue Osnabrücker Zeitung ist sich sicher, dieses Urteil wird der Partei richtig wehtun. Bedenkt man, wie Höcke sich vor Gericht wand, mit immer neuen Anträgen und Verzögerungsversuchen, wird klar, um dieses Urteil wäre er lieber herumgekommen.
Anja Jatzeschan mit den Pressestimmen vom Dienstag, die Inga Gebauer aus unserer Nachrichtenredaktion zusammengestellt hat. Das war der Tag mit Christoph Feinemann, der Technik der Redaktion. Und Ihnen danke und gute Nacht.